jetzt, das ist ein Kreis, nämlich der Kreis des Kirchenjahres. Ich wollte euch heute Morgen mal zeigen, wie man das so aufteilen kann. Und wir befinden uns im Weihnachtskreis, aber wie wir gehört haben, der letzte Sonntag. Zum Weihnachtskreis gehört Advent, gehört die Geburt Jesu und Epiphanias, das heißt die Erscheinung des Herrn. Was ist denn da erschienen bei der Erscheinung des Herrn? In einem Bild auszudrücken, was wir ja in dieser Zeit immer wieder bemühen, geht es um das Licht. Das Licht aus der Höhe ist erschienen. Erscheinung, da verbinden wir die heiligen drei Könige, die weder drei noch heilig noch Könige waren, sondern irgendwelche Weisen aus dem Morgenland. Naja, ist halt so. Die aber Jesus gesehen haben als Heidenvölker. Jesus ist ihnen erschienen, dieses Licht. Und im Johannes heißt es ja, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Die Dunkelheit, das Dunkle ist niemals so stark, dass es das Licht überwinden kann. Und wenn sie noch so dicht ist und noch so stark ist, es gibt keine Dunkelheit, die das Licht überwinden kann. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Aber wir reden ja auch nicht über ein kleines Licht. Manchmal sagt man ja, ja, der da ist so ein kleines Licht oder so. Wir reden hier nicht über ein kleines Licht, auch wenn Jesus in die Welt kam und zunächst mal geboren wurde als kleines Baby, ist er ja dann doch herangewachsen, größer geworden, stark und mächtig geworden. Und Weihnachten, wissen wir, ist ja nur der Anfang. Weihnachten ist nicht alles. Manchmal hat man den Eindruck, Weihnachten wäre eigentlich schon alles, so wie wir das feiern und begehen. Nein, weil da ist ja noch eine Mission, die erfüllt werden muss. Da ist ja noch ein Auftrag, den dieses Licht zu erfüllen hat. Nur Weihnachten wäre zu wenig. Das reicht nicht. Der Sonntag, wie heute, ist ebenfalls ein symbolhafter Tag. Die Christen haben ihn von Anfang an gefeiert und sich davon auch von den Juden abgehoben, die am Samstag ihren besonderen Tag haben, weil dieser Tag eben ein besonderer Tag ist. Wir werden gleich im Text hören, sie nannten ihn den Tag des Herrn. Der erste Tag der Woche, den Tag des Herrn, damals hieß er noch nicht Sonntag, jetzt heißt er Sonntag. Und dieser Sonntag ist ein Lichttag, weil hier auch ein Licht aufgegangen ist, nämlich die Auferstehungsherrlichkeit hat an diesem Tag geleuchtet. Der Tod war bezwungen. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes in den ersten Versen seines Evangeliums. Der Sonntag ist der Tag, an dem sich die Christen an die Herrlichkeit Gottes, an die Herrlichkeit Jesu erinnern und ermutigt und gestärkt werden und dann wieder in den oft nicht so leuchtenden und prickelnden und herrlichen Alltag zurückgehen. Manchmal leuchtet es da auch, aber nicht so stark wie am Sonntag. Und deshalb ist es auch so wichtig, liebe Geschwister, liebe Freunde, den Gottesdienst am Sonntag nicht zu verpassen. Denn wenn wir den verpassen, dann bedeutet das, dass wir uns weniger an dieser Lichtgestalt Jesu und weniger an der Gemeinschaft seiner kleinen Lichter, wenn wir uns jetzt als Lichter, kleine Lichter eben in der Nachfolge Jesu sehen, dass wir uns weniger aufbauen, weniger ermutigen, weniger stärken lassen. Wir brauchen das. Im Tagesevangelium haben wir gerade eben eine Geschichte gehört. Wer kann sich der Geschichte noch erinnern? Was war das für eine Geschichte? Jetzt steht das Bild schon da. Zu spät. Es war die Geschichte der Verklärung. Jesus auf dem Berg der Verklärung, auch so eine Geschichte, wo er anfängt zu leuchten. Licht. Und nicht nur er, sondern auf einmal waren zwei andere leuchtende Gestalten dabei. nämlich Elia und Mose, und zugeguckt haben nur drei: Petrus, Johannes und Jakobus. Ja? Auch eine ganz spannende Geschichte, eine Lichterfahrung auf dem Berg, und dann geht es runter in die Niederungen des Alltags zurück. Der heutige Predigtext greift nochmal so eine Erfahrung auf. Hier erscheint, wie soll man das sagen, der traumhaft reale, der Herr über alle Herrscher, der Herr über Tod und Todesreich, heißt es gleich in dem Text, den wir hier hören werden. Und Johannes, aber nur Johannes, bekommt diese Vision der Lichtgestalt Jesu geschenkt. Natürlich als eine Aufgabe, das weiter zu vermitteln. Darum soll es heute Morgen gehen aus der Offenbarung. Und ich lese uns den Text, Kapitel 1 aus der Offenbarung, ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, das ist jetzt eingesetzt in den Text, damit wir es besser verstehen, dem Tag des Herrn vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und mir befahl: Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte, und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, und die Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitiges, geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Soweit der Predigttext. Da haben wir nochmal dieses Bild, das jemand gemalt hat und versucht hat, all diese Symbole, die Offenbarung ist ja vollgespickt mit diesen Symbolen, mal so in ein Bild zusammenzufassen. Gut. Die Zeit, in der Johannes diese Vision von Jesus erhält, ist wieder eine Leidenszeit für die Christen. Ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben im Text. Schon 20 Jahre zuvor war Kaiser Nero der Regent des Römischen Reiches und hat die Christen verfolgt und verbrannt und so. Und jetzt ist es Kaiser Domitian, der so in dem Zeitraum von 81 bis 96 nach Christus regierte. Und der setzt jetzt alles daran, den gesellschaftlichen Einfluss, den die Christen schon gewonnen hatten, wieder klein zu machen, einzugrenzen. Er lässt die christlichen Gruppen aufspüren, wo sie sich versammeln. So ähnlich wie ich letztens gehört habe von der Sarah, die ich heute nicht sehe, die im Iran war und in einer kleinen geheimen Gruppe von Christen sich aufgehalten hat, um von Jesus zu lernen und dann von der Geheimpolizei durch eine Razzia aufflog. So auch damals, in dieser Zeit, sie werden mit Verboten belegt, diese Christen, ihre Anhänger werden ins Gefängnis gesteckt und eine große Anzahl von ihnen stirbt auch den Märtyrertod. Die Christen wurden wie unliebsame Sektierer und Sonderlinge behandelt. Warum? Weil sie mit ihrem Jesusgerede den Leuten echt auf den Nerv gingen. Immer waren sie von diesem Jesus am Reden. Und zwar so, dass sie diesen Jesus so absolut setzten. Ihnen kam nichts neben Jesus oder über Jesus. Sie passten mit dieser Haltung nicht in diese fortschrittliche Gesellschaft der gebildeten Griechen und der kulturell hochstehenden Römer. Die waren etwas aufgeklärter. Die wussten, wir sind in einer pluralen Gesellschaft. Es gibt so viele Religionen, da kann nicht jeder hinkommen und sagen, aber ich bin richtig, die anderen sind alle falsch. Also nach der Verfolgung unter Kaiser Nero 20 Jahre zuvor haben die Christen wieder eine schwere Zeit überhaupt Christ zu werden und dann auch Christ zu bleiben. Sie stehen unter Druck, unter Verfolgung. Und diese Verfolgung hinterließ nicht nur körperliche und seelische Folgen, wenn du geschnappt worden bist, sondern auch geistliche Folgen. Was heißt das? Eigentlich sagen wir immer, die Kirche wird gedüngt durch das Blut der Märtyrer. Sie wächst dadurch. Ja, das hört sich so heroisch an, so toll. Es stimmt ja auch in gewisser Weise. Ja, man hat die Christen versucht, klein zu machen, die Christen zu töten und auszurotten. Das hat man nicht geschafft, sondern es ist eher noch stärker und größer geworden. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, dass dieser Druck viele Christen auch mundtot gemacht hat, geängstigt hat. Der Glaube wurde schwach. Das Bekenntnis in der Öffentlichkeit wurde immer seltener. Man durfte ja nicht mehr laut über den Glauben reden, ohne befürchten zu müssen, dass man ins Gefängnis kommt. Also halte ich doch die Klappe. Es sei denn, ich weiß genau, mit wem ich rede und dass hier nichts passiert. Sie zogen sich also immer mehr zurück, diese Christen. Und das tat ihnen auf der anderen Seite natürlich nicht gut. Deshalb ist das, was Johannes hier aufschreiben soll, auch ganz, ganz wichtig. Deswegen kommt der Herr zu Johannes und sagt, da müssen wir was gegen tun. Weil er sich nicht mundtot machen ließ, dieser Johannes, wie wir hören in den Versen, und dadurch eben auf die Insel Patmos verbannt wurde. Das ist interessant, dass er nicht getötet wurde. Man wollte aus ihm vielleicht keinen Helden machen. Die sind ja noch schlimmer, die toten Helden, wie die, die irgendwo weggesperrt werden. Er wurde verbannt auf die Insel Patmos. Und dort soll er im Auftrag seines Herrn Jesus Christus etwas Tröstendes, etwas Ermutigendes, Glaubenstärkendes niederschreiben und es den Gemeinden in Kleinasien zukommen lassen, dass sie das lesen, dass sie hier gestärkt werden. So, jetzt habe ich euch das alles erklärt und jetzt mag der ein oder andere sagen, Bruno, das ist alles schön und gut, was du uns jetzt heute Morgen erzählst. Was hat das mit mir und uns zu tun? Ja, ist eine gute Frage. Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Wir befinden uns nicht in solch einer Situation. Überhaupt nicht. Tja, soll ich jetzt einpacken oder was mache ich jetzt? Das Verrückte ist, liebe Geschwister, dass wir in einer Zeit leben, in der die Christenverfolgung noch nie so stark gewesen ist wie in ihrer ganzen Geschichte. Und die ist ja schon 2000 Jahre lang. Das ist das Verrückte. Wir sitzen hier, es geht uns gut, wir haben mit Verfolgung überhaupt nichts zu tun Und trotzdem leben wir in einer Zeit, in der die Christenverfolgung noch nie so groß und schlimm war wie in der ganzen Geschichte ihrer Existenz. Ist doch verrückt. Aber eben zum Glück nicht bei uns, diese Verfolgung. Oder sollte ich vielleicht sagen, nicht zum Glück, sondern zum Unglück, nicht bei uns? Wir leben im, nannte man das mal wahrscheinlich immer noch, freien Westen. Let's go West. In der Freiheit, wo es den Menschen gut geht, wo Milch und Honig irgendwo herfließt und irgendwohin. Ja, das Land der Verheißung. Das war mal Palästina, das war mal Israel, aber jetzt scheint es der Westen zu sein. Da leben wir. Und wir leben hier wie auf einer, wie sagt man so schön, Insel der Seligen. Es geht uns gut, tut uns nichts weh. Wir wundern uns, warum die Leute uns die Grenzzäune einräumen. Warum bleiben die nicht zu Hause? Was wollen die hier? Uns geht es gut, wir sind frei und wir können vor allen Dingen glauben, was wir wollen. Jeder kann glauben, was er will bei uns. Du darfst dem anderen nur nicht auf die Pelle rücken mit dem, was du glaubst. Allerdings ist da auch was anderes ganz schön stark geworden, was wir mit dem Wort Verführung ausdrücken. Die Verführung auf allen Gebieten des Lebens ist noch nie so stark gewesen wie in unserer Gesellschaft. Wenn wir an Verführung denken, das hat etwas mit Sexualität zu tun, aber nicht nur. Verführung in allen Bereichen des Lebens. Ob das beim Essen ist, ob das beim Trinken ist, ob das der Konsum von Medikamenten ist, von Drogen ist, Spielsucht, nehmt euch alles, was ihr wollt. Noch nie war die Verführung so groß wie in unserer Zeit. In den 80er, 90er Jahren kam ein Prediger und ehemaliger Gefangener eines Straflagers in Sibirien durch seine Freilassung in das damalige Westdeutschland. Es war noch nicht zusammen. Und er kam aus der damaligen UdSSR, hieß es ja noch. Auf die Frage, was denn wohl schlimmer sei, Verfolgung in der UdSSR oder Verführung im freien Westen, antwortete er ganz spontan: Verführung. Verführung ist schlimmer. Verführung ist so ein wohlriechender, aber giftiger Rauch, sagt er, der zur Betäubung der Sinne führt. Bei der Verfolgung hatten wir greifbare Gegner. Die waren sehr brutal teilweise. Sehr brutal. Aber man hatte ein klares Gegenüber. Verführer, die sind irgendwie nicht richtig fassbar. Sie schmeicheln sich bei dir ein, ohne dass du das merkst. Sie tun so, als wollten sie dein Bestes. Denkt an unsere Werbung. Die wollen alle dein Bestes. Dabei wollen sie was? Sie wollen dein Geld und sie wollen deine Seele. Auf die Frage, was rätst du uns denn, war seine Antwort: Blickt allein auf Jesus. Blickt auf sein Wort. Hängt an seinen Lippen und hängt eure Herzen an sein Herz. Das gilt für die Verführung wie für die Verfolgung. Für Verführung und Verfolgung das gleiche Medikament. Blickt auf Jesus. Wir haben es erlebt. Zitat Ende. Die Losung heißt also: Blickt auf Jesus. Und wie geht das? Und wenn wir auf Jesus blicken, was sehen wir dann? Dann sehen wir ein Bild von ihm, oder? Aber wie ist das zweite Gebot im Dekalog, bei den 10 Geboten? Wer weiß das? Zweites Gebot. Wir haben wieder Religionsunterricht. Das gehört mehr zur Gemeindekatechese, oder? Okay. Ich muss meinen Leuten nämlich immer wieder aufmerksam machen, die Lutheraner zählen anders wie wir. Aufpassen. Okay, da geht es um die Bilder, ja?
dieses Bilderverbot. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und trotzdem hat jeder von uns, ist doch interessant, es gibt dieses Verbot und trotzdem hat jeder von uns eine Vorstellung, ein Bild von Gott und jeder ein bisschen anders. Irgendwie kommt das nicht so richtig zusammen, dieses Verbot, dieses erste Gebot und das, was Tatsache ist. Und schauen wir ins Alte Testament hinein. Da gibt es so viele Namen von dem lebendigen Gott, die in sich ein Bild wiedergeben, die in sich etwas von Gott beschreiben, das uns wieder bildhaft wird. Und es gibt so viele Geschichten von Gott. Gäbe es nicht diese Geschichten, meine Güte, wir wüssten ja gar nichts von Gott. Wir könnten uns ja gar nichts vorstellen. Und das ist das Problem. Wir müssen uns nämlich etwas vorstellen können, sonst haben wir ein Problem. Das brauchen wir. Also, der lebendige Gott, der Messias, der von ihm kommen soll, und Jesus selbst wird in sehr unterschiedlicher Weise uns in der Bibel vor Augen gemalt. Du brauchst nur, wir wollen ja die Bibel wieder lieb gewinnen in diesem Jahr, du brauchst nur mal ein Evangelium nehmen und anfangen, das Evangelium lesen. Automatisch geht das Kopfkino an und du bekommst, ohne dich anzustrengen, eine Vorstellung von Jesus, wie er aussieht, wie er reagiert, wie er gewesen sein muss. Ja? Es geht ganz automatisch. Und das ist dein Bild von ihm. Und das ist okay. Das ist völlig okay. Denn wir brauchen das. Natürlich lassen sich Gottes Größe und seine Herrlichkeit nicht in Worte fassen. Ja? Und auch Bilder sind begrenzt. Auch Bilder können uns nicht wirklich sagen, wie Gott wirklich ist. Sie können immer nur einen Teil beschreiben von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Dass wir uns nicht auf Bilder fixieren. Und das ist, glaube ich, auch der Clou von diesem zweiten Gebot des Dekalogs. Wir sollen uns keine Bilder machen. Was passiert, wenn wir Bilder machen? Wir rahmen die Bilder ein, hängen sie an die Wand. Schön, schönes Bild. Aber wenn wir es einrahmen, dann grenzen wir dieses Bild ein. Diese Vorstellung ist jetzt fest. Die wird nicht mehr verändert. So ist das. Und genau das will Gott nicht, dass wir Gott festlegen. Gott ist immer viel größer als der Rahmen, den wir um ihn ziehen, als der Rahmen aus den vielen Bildern, die wir von ihm haben. Er möchte nicht, dass wir uns auf diese Bilder festlegen. Wir dürfen diese Bilder benutzen, aber nicht wie kleine Kinder dran hängen, denn Gott ist immer größer. Wir müssen uns erlauben, mit unseren Vorstellungen auch zu wachsen, aus unseren Kinderbildern herauszuwachsen. Und dann bleibt Gott immer noch viel größer und ganz anders, als du ihn dir vorstellst. Denn er ist immer viel dimensionaler, als wir ihn uns überhaupt vorstellen können, in unserer Begrenztheit. Eine andere Möglichkeit, diesem Gott zu begegnen, ist die Musik. Warum singen wir im Gottesdienst? Warum singen Christen von Anfang an? Am ökumenischen Wochenende hatten wir dieses schöne Motto: Wer singt, betet doppelt. Es wird dem Kirchenvater Augustinus zugeschrieben, der das aber ganz wahrscheinlich nicht gesagt hat, aber irgend sowas Ähnliches, spielt keine Rolle. Es stimmt einfach, es ist gut. Wer singt, betet doppelt. Weil unsere Worte eindimensional sind und wenn die Musik dazu kommt, dann hast du schon etwas Zweidimensionales, um das mal so versuchen auszudrücken. Es wird mehrdimensional. Das ist das Tolle. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir Musik, christliche Musik, in Anführungszeichen, was immer das ist,
uns zu Gemüte führen, ja? Wenn wir ein Oratorium von Händel anhören, der Messias, ja? Und das Halleluja, oh! Und ja, das erhebt einen, ja? Oder die Hamollmesse von Bach oder Requiem von Brahms, was du haben willst, die Vertonungen der Bibel in so einer tollen Musik, dass dich das so packt, ja? Aber Vorsicht, das ist die Kehrseite davon. Musik ist in meinem Verständnis ein Stimulanzmittel, das sehr positiv eingesetzt werden kann und wird. Allerdings kann die Musik auch zum Selbstzweck führen. Dann ist das Ziel nicht mehr, dass ich Gott erkenne, sondern das Ziel ist, diese Musik einfach zu genießen, diesen Rausch, den es erzeugen kann. Wenn wir da hinkommen, auch in unserer Anbetung, haben wir ein Problem. Dann hilft uns diese Musik nicht mehr, Gott näher zu kommen, sondern sie lenkt uns von dem eigentlichen Ziel von Gott ab. Also, es ist gut, ich mache die Musik damit nicht schlecht, ich könnte mir meinen Glauben ohne Musik überhaupt nicht vorstellen, aber alles im Leben hat zwei Seiten, auch die Musik. Eine andere Möglichkeit ist die bildnerische Kunst. Über Jahrhunderte wurde Gott auf Bildern dargestellt. Und die sehen manchmal ganz lustig aus. Ja? Wenn man das heutzutage so anschaut, wie haben die sich in den ersten Jahrhunderten Gott vorgestellt? Ja? So würden wir uns das wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Die Ikonen von den Orthodoxen, die sehen so komisch aus, diese Männchen da. Ja? Manchmal sehen sie aus wie Außerirdische oder so. Aber weil wir einen anderen Geschmack haben, andere Vorstellungen, ja, wir sind in einem anderen Jahrhundert. Und das ist auch okay so. Wir sollen Gott nicht in Bildern festlegen. Deswegen ist die reformatorischste Art des Blickes auf Jesus wieder zurückzukommen zum Wort, zum geschriebenen Wort. Und da kommen wir zurück zu Johannes und seiner Vision, die er hatte. Was passiert jetzt dem Johannes in dieser Vision? Er hat da was gehört, etwas Großartiges, das war allerdings hinter ihm. Und jetzt hört er, was da zu ihm gesprochen wird, und er ist natürlich neugierig. Er möchte jetzt unbedingt sehen, welche Person gehört jetzt zu dieser Stimme und dreht sich um und will gucken. Und als er das macht, haut es ihn um. Natürlich werden erst diese Symbole da erzählt, ja, die Leuchter und was da alles rumsteht. Aber als er dann diese Lichtgestalt sieht, die da steht, die ja als der auferstandene Jesus erklärt wird, haut es ihn um. Er fällt hin und er liegt wie tot vor den Füßen Jesu. Er ist nicht tot, aber wie tot. Was heißt das? Das heißt, glaube ich, wenn wir Jesus nahe kommen, und das ist möglich, wir können Jesus nahe kommen, beziehungsweise wenn wir solche Erlebnisse haben, sind nicht wir, die Jesus nahe kommen, sondern Jesus kommt auf uns zu. Aber diese Begegnungen finden statt. Und wir sollten diese Möglichkeiten auch suchen, denn sie sind nicht so häufig. Und wir leben davon, unser Glaube lebt sehr stark davon. Wenn wir aber diesem Jesus begegnen, dann macht das was mit dir und mir. Da stehst du nicht als Beobachter da und guckst dumm, sondern es berührt dich. Es fängt an, dich zu verändern. Es zeigt dir etwas von dir auf, ohne dass du das stoppen könntest. Wenn du Jesus begegnest, wenn du ihm wirklich im Blick hast, dann fällst du um. Im übertragenen Sinne. Denn es steht kein Geringerer vor dir als der, der von sich sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Diese Macht über Leben und Tod finden wir nirgendwo anders so bald als in Jesus. Und da kann ich nur in meiner Schwachheit, in meiner Bedürftigkeit vor Jesus stehen. Und das fällt mir auf. Vor ihm bin ich nicht imstande, den starken Mann oder die starke Frau zu spielen. Vor uns können wir das machen. Uns aufblasen wie so ein Kugelfisch. Ja? Wenn der Gefahr hat, so gehen wir miteinander um. Vor allen Dingen, wenn wir uns nicht so kennen. Ne? Wir müssen uns ein bisschen aufblasen und nachher lassen wir wieder die Luft raus. Bei Jesus keine Chance. Kriegst du keine Luft angehalten. Völlig unsinnig. Aber das spielt auch gar keine Rolle, denn Jesus spricht zu uns, du brauchst dich nicht zu fürchten. Komm runter, brauchst keine Angst zu haben. Wenn du mir begegnest, wenn du ehrlich siehst, wer du bist, wie du bist, du brauchst keine Angst zu haben, dass ich das missbrauche. Du kannst mir vertrauen. Ich liebe dich nämlich. Das sagt Jesus uns. Ich liebe dich so sehr, dass ich für dich den Tod auf mich genommen habe. Und das ist ein sehr großer Liebesbeweis. Vertraue mir und lass mich dir helfen in deinem Leben. Lass mich der wichtigste Teil, die wichtigste Person in deinem Leben sein. Das bietet er an in dieser Begegnung. Diesen Blick auf Jesus, diese Erfahrung seiner voraussetzungslosen Annahme. Wir müssen überhaupt nichts tun, damit wir Jesus begegnen können. Wir können so kommen, wie wir sind. Das ist die gute Botschaft. Diese Geborgenheit, die wir so nur bei Jesus erfahren. Diese Liebe, die nichts voraussetzt, die uns so liebt, wie wir sind, finden wir so nur bei Jesus. Und ohne sie wird unser Glaube und unser Leben schwach. Wenn wir diese Begegnung und diese Erfahrung nicht machen, dann wird unser Glaube schwach und wir gehen denen sehr schnell auf den Leim, die uns die Ohren kitzeln und so tun, als wollten sie unser Bestes. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus und seiner Herrlichkeit. Wir können von dieser Begegnung zwischen Jesus und Johannes lernen. Wir müssen nicht dieselbe Begegnung machen. Das muss nicht so sein wie bei Johannes. Wir sollen nichts kopieren. In unserem Glauben geht es nichts ums Kopieren. Dass wenn ich Jesus sehe, der so ein langes Kleid hat bis zu den Füßen und einen goldenen Gürtel und aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert herab. Darum geht es doch gar nicht. Ich soll den lebendigen Gott, ich soll Jesus, so wie er sich mir zeigen will, offen gegenübertreten. Darum geht es. Und der sieht ganz anders aus. Wir sollen die Zeiten und wir sollen die Orte nützen, wo wir wissen, dass diese Begegnung möglich wäre. Wo sind die Zeiten und wo sind die Orte? Diese Zeit ist zum Beispiel der Tag des Herrn. Das ist eine gute Zeit, Jesus zu begegnen. Und der Ort am Tag des Herrn ist der Gottesdienst, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass wir unserem Herrn begegnen können. Vielleicht nicht so spektakulär in einer Vision, wie das bei Johannes jetzt war, aber hier ist der Zeitpunkt und der Ort, um Jesus zu begegnen, weil er verheißen hat, wo ihr zu zweit oder zu dritt seid und zusammenkommt, um mich zu feiern, da bin ich mit dabei, da offenbare ich mich euch. Das ist seine Zusage. Jesus ist schon dabei, wenn ihr reinkommt, beim Händeschütteln, da ist er schon dabei. Wenn ihr anfangt, miteinander zu reden, wenn hier so eine große Geräuschkulisse ist, bevor der Gottesdienst losgeht, da ist er schon dabei. Ob ihm das zu laut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist eine andere Sache. Ja? Wenn wir anfangen zu beten, da ist er dabei. Wenn wir auf die Predigt hören, er ist dabei. Wenn wir singen, er ist mitten unter uns. Und wenn wir nachher Kaffee trinken und miteinander reden, ist er immer noch da. Er begegnet uns in jeder Form. Und er möchte uns berühren und er möchte uns in sein Bild verändern. Nützen wir die Chance. Jeden Sonntag. Lassen wir uns diesen Blick auf ihn nicht nehmen, sondern immer neu spüren, wie der alte Name Gottes ja heißt: Ich bin.